Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Meine heutige Gästin ist Gina Renner und sie ist Gründerin von Unfold Now und Expertin für Personalmanagement und systemische Organisationsentwicklung. In dieser Folge sprechen wir über die Zukunft von HR und wie Recruiting, DEIB und Human Work Unternehmen wirklich voranbringen. Erfolgreiches HR ist mehr als nur Hiring, sagt Gina. Fakt ist, gesunde Teams, strategisches Recruiting und Diversity sind entscheidend für zukunftsfähige Unternehmen. Viel Spaß beim Hören. Liebe Gina, ich freue mich sehr, sehr doll, dass du heute da bist in meinem Podcast Equality 365. Es ist so cool. Ich habe tatsächlich neulich mal darüber nachgedacht, dass ich relativ selten HRler, Recruiter und so weiter in meinem Podcast habe und ich das eigentlich viel mehr machen müsste, weil ich finde, dass ihr eigentlich die absolute Schnittstelle in der Wirtschaft seid, in Unternehmen seid, die sich eben ja mit all diesen Themen befasst, die ich ja auch vorantreibe, also Diversity, Chancengerechtigkeit, ne, dann auch Menschen, wie können wir gut zusammenarbeiten, was bedeutet Zugehörigkeit in einem Unternehmen. Umso mehr freue ich mich, dass du jetzt heute da bist und wir all diesen Themen wirklich auch mal auf den Grund gehen können. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Magst du vielleicht mal sagen, wie es dir heute geht? Genau, wir haben gerade schon über die Krankheitswelle geredet.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich heute auch bei dir sein darf. Ich finde es ja Wahnsinn, was für Themen du immer wieder vorantreibst. Deswegen freue ich mich so, heute hier sein zu dürfen und mich mit dir auszutauschen. Mir geht's gut. Also ich bin froh, dass ich so in der Family, wir hatten es eben, fit bin, dass ich gesund bin. Ja. Da merke ich doch immer wieder das Thema Gesundheit, das ist einfach so wichtig, damit steht und fällt alles. Deswegen, ich klopfe auf Holz, ich bin, ja, guter Dinge hier heute.
Ja, voll. Ey, und ganz im Ernst, ich finde, wir unterschätzen das auch immer wieder, weil wir denken dann so, wenn wir an Krankheiten denken, ist es immer so, oh ja, dann bekomme ich einen kleinen Schnupfen oder ich habe mal einen Husten. Aber was es ja wirklich ist, ist, dass es dich komplett außer Gefecht setzen kann und du einfach zu nichts mehr in der Lage bist, weil wenn du mit 39, 5 oder so Fieber im Bett liegst, Gliederschmerzen hast, Halsschmerzen hast, Schnupfen hast, alles Mögliche hast, dann bist du zu nichts mehr in der Lage. Und genau deswegen, du sagst es, ist die Gesundheit einfach das A und O. Und wir sollten ja auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen auch dafür sorgen, dass es so bleibt, ne?
Total. Also was ich für mich vor allem auch gelernt habe, wie anders das jetzt nochmal ist im Family-Kontext. Ja. Also wenn ich früher krank war, ich musste mich um mich kümmern, ja. Also so, oder es hat sich denn jemand um mich gekümmert. Jetzt ist da irgendwie auch noch so ein kleines Wesen, um das man sich mitkümmern soll. Die Company ist da, wo man die ganzen Themen irgendwie, oder wo es mir schwer fällt, es liegen zu lassen. Ich würde nicht sagen, man kann es nicht liegen lassen, wahrscheinlich geht's, aber fällt mir schwerer. Ja. Das ist irgendwie anders, krank zu sein mittlerweile.
Ja, und finde ich, ne, wenn du dann noch deine Tochter oder deinen Sohn, also Kinder ganz generell hast, die auch zu Hause sind, weil sie krank sind und du bist krank, dann ist das ja auch doppelte Anstrengung, weil du kannst halt nicht krank sein. Du musst trotzdem irgendwie dich um dein Kind kümmern, ne? Das unterschätzt man auch massiv. Also da habe ich auch, als ich Single oder auch alleine war, nie drüber nachgedacht. Und was das wirklich für eine körperliche und mentale Herausforderung ist, ne? So doppelt krank zu sein.
Ich habe was ganz Schönes gehört. Eine Freundin von mir war letztens, sie hat noch keine Kinder und hat eine Freundin unterstützt, die so krank war, wo die ganze Family wirklich einmal ausgefallen ist. Ja. Und mit der habe ich gesprochen, sie so, Gina, ich bin so froh, dass ich jetzt wieder nach Hause kann. Ich habe das Gefühl, ich bin die letzten 2 Wochen jeden Tag einen Marathon gelaufen. Ja. Und ich so, ja, beschreib das ganz gut.
Oh, wie geil. Oh Mann, genau so ist es. Genau so ist es. Oh, herrlich. Ja. Naja, okay, also Gina, was ich mich bei dir gefragt habe oder was ich mich generell bei Menschen frage, die im HR sind, weil das ist schon auch, finde ich, ein sehr menschlicher Job, ne? Also zumindest habe ich den so immer gesehen und auch für mich so wahrgenommen. Und wie bist du denn überhaupt zum HR und zum Recruiting gekommen? Also was ist so der Eintritt von dir gewesen, in diese Richtung, in diesen Bereich zu gehen? Und würdest du sagen, dass beispielsweise so ein Faible für Menschen oder auch für Gerechtigkeit da auf jeden Fall eine Basis von ist? Oder was war der Grund?
Also ich würde jetzt gerne was ganz Schlaues sagen und dass das so voll durchdacht war und mein Plan war. Aber to be honest, nach dem Abitur wusste ich nur, jetzt nochmal studieren, mehr Theorie, keine Lust. Also habe ich mich für eine Ausbildung entschieden und habe mich da einfach querbeet beworben. Also wirklich von Veranstaltungskauffrau über Bankkauffrau. Die Leute, die mich kennen, werden jetzt vielleicht ein bisschen lachen. Weiter zu Dialogmarketing und dann aber auch Personaldienstleistungskauffrau. Der Ausbildungsberuf war damals ganz neu. Und tatsächlich in dem Bereich, ich habe da einfach, das war das erste Angebot, was ich bekommen habe und dachte mir einfach, ja, klingt irgendwie ganz spannend, mache ich mal. Ah, ja. Und so bin ich dann im Personalbereich gelandet und habe das voll lieben gelernt und rückblickend, also auch die Themen, die du angesprochen hast, so das Thema Gerechtigkeit, das waren schon so Sachen, die haben mich immer sehr angetrieben, aber ich hätte das auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in einen Connect gebracht mit meiner Berufswahl und was ich damit machen kann und was das auch im People-Bereich überhaupt bedeutet. Ich fand das nämlich immer super schwer zu verstehen, was verbirgt sich denn hinter diesen Jobs? Also ich konnte das irgendwie nie greifen und war deswegen so, ich starte erstmal irgendwo rein und freue mich jetzt total, dass ich das aber alles so miteinander verbinden kann und dass mich da irgendwie, ich mich habe leiten lassen und das die richtige Entscheidung war. So ist es am Ende eigentlich ganz durch Zufall gekommen.
Ja,
oder gut. Magic Flow.
Ja, Magic Flow. Ich glaube auch an sowas wie Schicksal und so, ne? Also auch, ich habe gerade neulich wieder was gehört, wenn man irgendwie auch gerade so durch Krisen läuft im Leben, dann entwickeln sich ja manchmal aus diesen Krisen heraus ganz automatisch so der rote Faden im Leben, ne? Dass man irgendwie in so eine Richtung geführt wird und die dann so verfolgt, weil man eh schon am Ende ist und du nicht keine Wahl hast, sondern einfach auch denkst, why not? Du das erste Mal wirklich denkst, why not? Dann gehe ich jetzt halt diesen Weg. Und deswegen, ich finde es ganz spannend, was du sagst. Hast du denn jemals das Gefühl gehabt, irgendwie das zu bereuen? Also so gerade jetzt auch mit den ganzen Herausforderungen, die vor uns stehen. Ne? Ich meine, Fachkräftemangel, Menschen, irgendwie, du merkst ganz viel Spaltung in der Gesellschaft. Du merkst auch politische Unterschiede. Ne? Dann gibt es die ein Unternehmen, die sich irgendwie, die eine Haltung zeigen, die sich positionieren, die es nicht machen und so. Was macht das mit dir, mit deinem moralischen Kompass? Hast du da immer das Gefühl, zu Hause zu sein? Oder denkst du manchmal so, boah, hätte ich doch was anderes gemacht?
Also ich bin einfach eine Person, ich bin so interessiert in gefühlt 1000 Sachen, dass ich ganz oft dachte, so, oh, da tiefer rein. Gerade auch im Recruiting geht man ja auch mal so tief in die Jobs rein, führt dann die Interviews und denkt sich, oder ich denke mir dann oftmals so, das klingt ja auch spannend, was die da machen. Hätte ich irgendwie auch Lust drauf. Hab dann aber doch immer wieder für mich festgestellt, so, nee, mir macht das richtig viel Spaß, was ich jetzt hier gerade mache. Ich hatte bei eBay mal so einen, ich nenne es mal Ausflug, für ein Jahr lang knapp in den Vertrieb gemacht. So Recruiting und Vertrieb ist, finde ich, ist ja auch noch mal sehr nah beieinander. Und habe dann aber auch in der Zeit gemerkt, nee, ich möchte wieder zurück, weil diese Breite, die ich habe und in Themen, die ich gehen kann und das, was mich wirklich so antreibt und was ich anders machen möchte, so mit meinen Interessen verbinden möchte, gelingt mir in dieser Position einfach am besten. Ja. Und ich finde schön, dass ich überall mal so reinkomme und Sachen verstehe und mitnehmen kann und dann probiere, das wieder zu übersetzen. Was heißt das jetzt für die Unternehmen? Wie können wir vielleicht Sachen anders machen? Wie können wir was angehen und probieren Dinge ja in meinen Augen besser zu machen.
Kann ich total gut nachvollziehen. Jetzt ist es so, dass Kritiker ganz oft irgendwie, finde ich, sagen, dass HR eher so eine Art Feel-Good-Management ist, ne? Also die nehmen das nicht so wirklich ernst und sagen, ja gut, ihr kümmert euch ein bisschen um die Leute, mehr recht als schlecht, und sonst habt ihr ja auch eigentlich keinen richtigen Stand, sage ich mal so, ne? Im Management-Board zum Beispiel. Wie siehst du das? Würdest du sagen, dass HR tatsächlich nur Feel-Good-Management ist oder ist es auch ein Business-Driver? Und wenn ja, wieso?
Also definitiv sind das die Themen, die bei uns tagtäglich auf dem Tisch landen. Vor allem, als ich in-house gearbeitet habe, war das immer wieder ein Thema, wie schlecht einem zugehört wurde und wie man auch teilweise als interner Dienstleister, Dienstleisterin wahrgenommen wurde. Wo ich dann irgendwann aber auch gesagt habe, deswegen ja dann auch, dass ich mit zwei anderen gegründet habe, dass wir gesagt haben, wir wollen mit Menschen zusammenarbeiten, die das eben nicht so sehen. Wir wollen mit den Menschen zusammenarbeiten, die die Notwendigkeit sehen, die den Mehrwert dahinter sehen und mit denen wir gemeinsam was verändern können, weil ich bin total davon überzeugt, dass das total wichtig ist und ein Business Driver ist. Wir brauchen ja auch nur mal reingucken in das ganze Thema Retention. Warum verlassen dann die Mitarbeitenden irgendwann die Unternehmen? Das ist ja nicht, weil irgendwie alles total super ist und die Zahlen stimmen und Sales läuft und Growth läuft. So, da ist ja, gehört ja so viel mehr dazu. Ansonsten gehen die Leute einfach irgendwann wieder. Cool. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen und uns diese ganzen Generationswechsel anschauen, was wollen denn die jüngeren Generationen? Also ne, da geht es ja um das Thema Purpose. Warum mache ich hier eigentlich was? Wofür spricht das Unternehmen? Welchen Mehrwert hat das? Die haben ja ganz andere Anforderungen. Und wenn man da nicht hinhört, hat man meiner Meinung nach irgendwann ein Riesenthema, noch gute Leute für sich zu gewinnen, beziehungsweise es auch zu schaffen, die für sich zu halten und immer wieder nachzubesetzen. Das ist ja auch einfach so unfassbar teuer. Yeah. Das muss man sich mal überlegen, jedes Mal eine Nachbesetzung zu gehen. Du musst wieder suchen, du musst die ganzen Kapazitäten intern dafür freimachen. Onboarding, also wenn dir jemand in der Probezeit kündigt, das ist mit das teuerste einer Personaleinstellung, was dir passieren kann. Das ist, ja. Und da nicht hinzugucken und das nicht zu verstehen, das ist eher was, was ich nicht verstehe, wo ich mir denke, also come on, wenn man das nicht sieht, I don't get it.
Ja, aber wieso hat HR dann keinen Sitz im Board? Also ich verstehe das nicht, weil gerade in großen Unternehmen sieht man das so, so häufig, oder auch in kleineren, ne, oder mittelständischen Unternehmen, dass HR halt da ist, aber ganz oft nicht Teil der Geschäftsleitung ist oder nicht mit im Board sitzt, also nicht mit Teil der Vorstände ist, ne? Und ich frage mich immer, wieso, weil für mich, aus meiner Perspektive, logisch, ne, ist das irgendwie so der strategischste Hebel, den du eigentlich hast. Also ich meine, ein Unternehmen, wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, ne? Du hast da so ein Unternehmen und dieses Unternehmen funktioniert nur, weil ganz viele kleine Mitarbeiter da sitzen und sich tagtäglich bewegen. Wenn die jetzt alle aufhören würden, sich zu bewegen, dann würde es das Unternehmen gar nicht mehr geben. Also frage ich mich immer, wieso gelingt es uns nicht, für den HR-Bereich so viel Raum zu machen, wie er es verdient hat?
Ja, ich glaube, das sind verschiedene Perspektiven, die da reinspielen. Zum einen gelingt es, glaube ich, einigen im Personalbereich noch nicht den Mehrwert genug deutlich zu machen, weil es teilweise, ich würde nicht sagen, es ist nicht machbar, aber es ist manchmal schwerer, in Zahlen zu übersetzen. Und das ist das, was viele halt verlangen, ne? Die harten KPIs, was ist hier der Mehrwert, wo haben wir jetzt dadurch mehr Growth gewinnen können durch eine Aktivität innerhalb vom People-Bereich. Also das ist ja das, ne? Man guckt immer so auf die Zahlen. Es wird schon besser, datengetrieben im Personalbereich zu sein. Und gleichzeitig stelle ich auch immer wieder fest, wenn Leute gründen, es funktioniert ja irgendwie erstmal gefühlt ohne HR und ohne den People-Bereich, ne? So, das ist, es kommt irgendwann so ein Knackpunkt, wo es so anfängt zu kippen. Und bis dahin funktioniert es aber irgendwie erstmal. Und deswegen ist es, denke ich, bei vielen noch so verankert, naja, aber es läuft doch. Deswegen brauchen wir es ja erstmal gar nicht. Und dann fängt es an zu kippen und dann ist so, jetzt müssen wir ja doch irgendwas machen. Das ist irgendwie wie so ein Autounfall. So alle gucken irgendwie zu, da fährt jemand auf die Mauer drauf zu. Aber so keiner macht so richtig was.
Und aber woran liegt das? Hängt das irgendwie damit zusammen, dass wir um HR herum und um alle Aufgaben, die für Menschen irgendwie gedacht sind, ne, oder für die Befähigung von Menschen gedacht sind oder Mitarbeitenden, sage ich mal besser, irgendwie so einen falschen Narrativ geschrieben haben, weil ich meine, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendjemand sagt was, das hat dann irgendwie in dem Kontext vielleicht auch eine Daseinsberechtigung, dann greifen ganz viele Menschen das auf einmal auf, dann wird das so in die Gesellschaft getrieben und auf einmal sagen es alle und keiner hinterfragt mal, ob das überhaupt richtig ist, was da gesagt wird, weißt du? Also so nach dem Motto, ja, HR ist nur Feel-Good-Management, okay, why? Und weißt du, und alle sind trotzdem der Meinung und deswegen wird es halt auch irgendwie nicht richtig gehandhabt. So, ich finde das irgendwie total komisch, weil am Ende des Tages, wir haben gerade über Fluktuation gesprochen, ne? Also darüber, wie wir Menschen eben oder Mitarbeitende wieder im Unternehmen binden, halten, auch zufriedenstellen, fördern und so weiter. Und in dem Kontext finde ich immer das Thema Zugehörigkeit sehr, sehr spannend und würde dich auch gerne ehrlich mal fragen, so was ist so deine Beobachtung und deine Expertise auch und deine Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten irgendwie in dem Bereich? Was ist der größte Grund oder der meiste Grund, wieso Mitarbeitende ein Unternehmen verlassen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sehe da auch Unterschiede zu dem, was einem kommuniziert wird und was vielleicht die Gründe dahinter sind. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, was ich immer wieder interessant finde, egal in welchen Unternehmen ich war und egal wie gut auch die Weiterbildungskonzepte waren, einer der häufigst genannten Gründe in Kündigungsgesprächen war bei mir, es fehlt an Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich konnte mich nicht richtig weiterentwickeln. Das war so ein Thema, was ich interessant finde. Marktentwicklung und das Finanzielle, definitiv auch ein Thema gewesen. Gleichzeitig, das wird aber jedenfalls in den Gesprächen nicht so oft thematisiert, aber was ich dann so unterschwellig irgendwie beobachtet habe, ist schon auch, wo hat sich das Unternehmen hinentwickeln und wie kann ich mich damit noch identifizieren und wie kann ich mich mit dem Team identifizieren und was da für Werte sind und wie stehe ich dahinter. Das ist tatsächlich was ich aber selten ganz offiziell, sage ich mal, in Gesprächen erfahren habe. Das ist dann eher so mal noch so um die Ecke, wo ich dann aber auch sehe, wo so anfangen, die Teams zu zerbrechen. Also ein Beispiel auch, ich war bei verschiedenen M&A-Thematiken mit dabei, große Aufkäufe. Und das macht natürlich immer was mit dem Unternehmen, was ja auch gekauft wurde, mit der Kultur aus. Und da kannst du eigentlich regelmäßig beobachten, wie sich dann die Teams innerhalb der nächsten, ja, so 3 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, komplett einmal auswechseln und die Mitarbeitenden, die vorher da waren, dann da nicht mehr sind, weil das einfach nicht mehr das Umfeld ist, für das sie sich mal irgendwie begeistert haben, für das sie irgendwie arbeiten wollten, weil das dann meistens ganz andere Kontexte sind. Und da guckt man dann halt nicht hin, beziehungsweise teilweise sind das ja dann auch Themen, die kannst du ja nicht mehr anders machen. Das ist dann halt ein anderer Kontext und so, dann geht's weiter.
Ja, total. Ja, total spannend. Ich finde das mit der fehlenden Weiterbildung ehrlicherweise gerade auch total spannend, weil das voll in diese Kerbe irgendwie auch reinschlägt, vielleicht sich auch ein Stück weit nicht zugehörig zu fühlen. Weißt du, was ich meine? Also, weil wenn du das Gefühl hast, du passt irgendwie da nicht so wirklich rein mit dem, was du mitbringst, mit den Ressourcen, die du hast, oder du bist vielleicht nicht da, wo du sein solltest, um irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Das ist ja auch ein Stück von fehlender Zugehörigkeit, ne? Also Menschen wollen sich entwickeln, Menschen wollen nicht stehen bleiben. Da auch wieder, wir sagen auch da immer, ne, wir haben Angst vor Transformation, wir haben Angst vor Wandel und Veränderung. Ich glaube das gar nicht, weil ganz im Ernst, Veränderung ist die einzige Konstante, die wir im Leben haben. Ne? Also alles verändert sich im Leben ständig. Und auch das ist so ein falscher Narrativ, dass wir glauben, Veränderung müsste uns Angst machen. So, du lebst jeden Tag Veränderung. Du siehst es halt noch nicht, weil es so normal für uns ist. Also finde ich sehr, sehr spannend.
Ja. Also was man bei der Weiterbildung auch, was ich vielleicht noch sagen kann dazu, was ich immer wieder gesehen habe, es gab tolle Konzepte, was die Mitarbeitenden alles machen konnten. Ich glaube, was jedoch zu wenig gemacht wird, ist, den Zeitrahmen zu schaffen. Also ganz oft ist es so, oder auch in Agenturen, wo ich war, da hieß es dann, 2 Stunden in der Woche hast du Zeit, um dich intern weiterzubilden. Aber to be honest, wenn dann irgendwie ein Pitch ansteht oder du auf einem Kundenprojekt sitzt, so, du hast trotzdem von deiner Umgebung nicht das Gefühl, es ist okay, jetzt zu sagen, ach so, also heute, ich mach mal 2 Stunden und bilde mich weiter. Das ist so ein, auch da wieder so ein Narrativ von, ach, die lehnt sich jetzt zurück und die macht mal entspannt was für sich selber, anstatt hier irgendwie den Need zu sehen, wir müssen doch für einen Kunden was delivern. Das sehe ich noch ganz viel bei dem Thema, dass es gar nicht daran liegt, man hat nicht irgendwie die Weiterbildung als solches, sondern eher so den Zeitrahmen oder das, ja, so die Strukturen dahinter.
Ja, verstehe ich. Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache. Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive Leadership Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich. Jetzt sagt man ja ganz oft, hire for culture, ne? Also, dass man eben den Kulturfit sozusagen beachten soll, wenn man einstellt. Und das ist so irgendwie so ganz lange das Mantra im HR gewesen. Und ich habe mich gefragt, ob man damit nicht auch wieder einen Einheitsbrei viel mehr unterstützt, als dass man wirklich auf Vielfalt setzt und damit auch ein Kollegium aufbaut oder eine Belegschaft oder ein Team aufbaut, das am Ende innovativ ist, einen Perspektivwechsel hat und damit eben auch neue, innovative, globale Kunden anspricht und aufbaut.
Bin ich total bei dir. Also teilweise wird ja auch schon von Culture Add gesprochen. Also was fügen wir hinzu anstatt Fit? Ja. Und was ich da ja total super finde, wenn man das gut praktiziert, ist auch das Thema Eignungsdiagnostik. Und da geht es mir nicht nur darum, die Person, die neu anfängt, sich genauer anzuschauen, sondern im ersten Schritt sich natürlich einmal das Team anzuschauen. Welche Stärken haben wir hier eigentlich im Team und wovon brauchen wir vielleicht mehr? Auch wenn es inhaltlich die gleiche Position ist, wissen wir alle, man hat immer auf seiner Position Themen, die gelingen einem besonders gut, da ist man in seiner Energie, das macht man total gerne. Und andere Themen, das ist halt so sein täglicher Eat the Frog Moment, so, ne? Das hat, glaube ich, jeder von uns. Und da mal genauer hinzuschauen, was habe ich hier eigentlich in meinem Team, und was brauchen wir, und da auch wieder gesamtheitlich, um im Unternehmenskontext voranzukommen, für eine Ergänzung, nicht nur auf fachlicher Ebene, sondern auch so die anderen Ebenen noch mit einbezogen in, brauche ich jemanden, der ein Innovator ist, jemand, der irgendwie sehr motivierend ist? Was braucht es hier eigentlich? Da haben wir schon irgendwie 5 von 8 Leuten, die so super motivierend sind, und wir brauchen jetzt mal jemanden, der ein bisschen mehr Ruhe reinbringt und nochmal 3-mal mehr nachdenkt. So, da wird halt so selten hingeschaut vorher mal ganzheitlich.
Ja, total spannend, total spannend. Und wie nehmen Unternehmen sowas an, wenn du das quasi vorstellst? Also sind die meisten echt auch dann voll all in und sagen, ja, mega coole Idee, lass uns das machen? Oder gibt es auch viele, die da irgendwie auf Abwehr sind und sagen, nee, lass mal bitte, ich möchte nicht, dass du hier meinen 4 Wänden irgendwie rumfuscht und mit meinen Mitarbeitern sprichst?
Total unterschiedlich. Also ich glaube, das eine, was man schon mal sagen kann, ist die wirtschaftliche Situation. Wie sind die Unternehmen gerade budgetär aufgestellt und ist überhaupt so das Geld dafür da und so eine, ja, man kann es überhaupt zulassen, darüber zu sprechen, oder ist es eh schon irgendwie angespannt, weil dann ist alles, was on top kommt, irgendwie auch finanziell eher so, oh, jetzt will sie mir hier noch Geld aus den Rippen leiern. So, da ist immer so ein schmaler Grat. Und dann ist es natürlich auch die Frage, mit wem spricht man? Also wenn ich da irgendwie mit Verbündeten spreche, die eine ähnliche Denkweise haben, die sind total dankbar dafür, dass man sowas auch von extern nochmal reinbringt, diese Impulse. Gleichzeitig gibt es auch, wie du es eben beschrieben hast, Leute, die sagen so, nee, wir wollen jetzt hier einfach nur schnell die Stelle besetzt haben. So, das brauchen wir alles nicht. Das hat in der Vergangenheit auch alles immer gut funktioniert, und sehen da überhaupt gar keinen Mehrwert da drin. Und dann ist es natürlich die Frage, inwiefern möchte ich Überzeugungsarbeit leisten und die Leute irgendwie mitnehmen? Bin ich auch ganz ehrlich, ist es von meiner Stimmung auch ein Stück weit abhängig, wo ich das Gefühl habe, kann es hier fruchten? Also ist es irgendwie ein fruchtbarer Boden und das lohnt sich? Oder denke ich, oh, das ist jetzt wieder so einer dieser Kämpfe, nee, dem möchte ich gerade echt nicht kämpfen. Ja. Dann ist es so.
Ja.
Es gibt genügend andere, die haben da irgendwie Bock drauf, und auf die fokussiere ich mich dann.
Ja, voll gut, ist auch genau richtig so. Und wir wissen ja auch, also ich meine, du kannst Menschen ja auch nicht per se ändern, ne? Wenn jemand einfach einen ganz anderen moralischen Kompass hat als du oder auch eine ganz andere Sicht auf die Dinge hat, dann ist das auch okay. Also dann sollen die so leben, wie sie das wollen. Sehe ich genau wie du. Aber ich habe mich trotzdem irgendwie gefragt, wieso, ich meine, Meinungen sind unterschiedlich, ne? Perspektiven sind unterschiedlich. Mhm. Wir haben eben unterschiedliche Sichten auf das Leben oder Sichtweisen auf das Leben. Auch das wissen wir. Und trotzdem frage ich mich manchmal, ist es nicht irgendwie auch ein Stück weit logisch zu glauben, dass eben Mitarbeitende das Rad zum Drehen bringen im Unternehmen und wir deswegen irgendwie auch ein Stück weit in sie investieren müssen? Also weißt du, was ich meine? Und dann geht mal auch da so deine Einschätzung aus deiner jahrelangen Erfahrung. Wieso werden Gelder dann doch eher immer im Bereich HR gekürzt als in anderen Bereichen? Also wieso wird da dann doch am Ende weniger Geld investiert? Genau wie du gerade beschreibst. Ja, dann wird doch mal geguckt, haben wir das Budget oder nicht, wenn es doch eigentlich so wichtig ist.
Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man im People-Bereich Geld investiert, ist das in vielen Fällen so ein Long-Term-Invest. Also wenn ich jemanden weiterbilde, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie morgen direkten Impact habe. Ja. Und auch teilweise so eine Angst dahinter. Was ist denn, wenn ich jetzt in den Mitarbeitenden investiere und der verlässt uns in 6 Monaten? Dann ist ja so das Geld gefühlt fehlinvestiert. Man kann sich natürlich auch genauso die Frage stellen, was ist denn, wenn der die nächsten 5 Jahre bleibt? Und der entwickelt sich nicht weiter. Yeah. Und ich habe kein Geld investiert. Also mal auch so die Gegenhypothese aufstellen, was passiert denn, wenn der Case eintritt? Yeah. Das sehe ich immer wieder, dass da so Fragen und Diskussionen sind, so bei denen sind wir uns doch eh schon, der ist doch vielleicht schon auf dem Absprung, wollen wir das wirklich machen? Was ich total schade finde, weil ich bei dir bin. Ich finde das total wichtig und essentiell, dass wir da in die Mitarbeitenden investieren und dass die sich da weiterentwickeln können. Weil wenn die sich weiterentwickeln, bringen sie ja auch genauso, ob jetzt lang- oder kurzfristig, wieder Mehrwert ins Unternehmen rein und können irgendwie vielleicht neue Dinge mitsehen, neue Geschäftsfelder erschließen. Also das sind ja so ganz viele Bereiche, wo man dann nochmal reingehen kann, wo ich denke, das bringt immer wieder einen Mehrwert.
Ja, total, total. Ich finde das total krass. Also ich sehe das genau wie du. Und ja, bin denk auch, dass man das nicht so schwarz-weiß sehen darf, ne? Also das ist immer so, entweder die Situation tritt ein oder die andere und am Ende des Tages wirst du beides nicht wissen, aber vielleicht probiert man es einfach mal aus, weil was wir ja schon wissen ist, dass Menschen ganz grundsätzlich, das ist einfach evolutionsbedingt, ein Interesse daran haben, anerkannt zu werden, irgendwie gewertschätzt zu werden. Wir sind auch, man sagt ja immer so schön, Menschen sind Rudeltiere, ne? Sind wir natürlich nicht in dem Sinne, aber du weißt, was ich meine. Wir wollen irgendwie in einer Gruppe zugehören, wir wollen nicht alleine sein. Das obliegt uns als Menschen, als Spezies Mensch einfach. Und wenn man das berücksichtigt, dann glaube ich eigentlich, wenn du jemandem das Gefühl gibst, er ist gewertschätzt und man schätzt ihn auch für seine Meinung, für seine Ideen, für die Haltung und man gibt jemandem dann die Perspektive, sich weiterzuentwickeln. Also klar, gibt es dann sicherlich immer noch die Möglichkeit, dass er aussteigt oder sie aussteigt und sagt, keine Lust mehr. Aber ich glaube, die Chance ist eigentlich dann viel größer, dass die Person das so cool findet, weil sie sich so zugehörig fühlt, so sehr irgendwie eingebunden fühlt, so sehr das Gefühl hat, sie ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, dass ja man sich da dann auch wirklich weiterentwickeln möchte. Und klar, das ist jetzt eine Diskussion, da können wir jetzt hin und her reden und du hast total recht, ne? Also ich verstehe das schon. Klar, es ist auch ein Risiko, was ein Unternehmen eingeht. Aber was ist kein Risiko, frage ich mich dann immer.
Du kannst auch eine Marketingkampagne machen und die geht nach hinten los. Genau. Also so, ne, das geht natürlich auch. Aber ich glaube, auch da hast du wieder eine andere Datenlage. Also da siehst du dann so nochmal ganz konkret, so ist es, wo es es dann wieder schwerer macht, finde ich, im People-Bereich. Und was mir eben noch beim, als du gesprochen hast, kam, jedenfalls fällt mir spontan nichts ein, was ich mir vorstellen kann, was mit reinzählt, ist das ganze Thema Best Practices. Also mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, wo mal jemand erzählt, dadurch, dass jemand eine Weiterbildung gemacht hat, total geil, dadurch haben wir das geschafft oder generell so im People-Bereich. Das wird so wenig Best Practice, so Positiv-Stories irgendwie mal erzählt, um das nochmal sichtbarer zu machen, wohingegen in den anderen Bereichen das schon viel besser stattfindet und man sagen kann, durch die Aktivität hier im Sales ist das passiert und wir haben unseren Revenue da irgendwie hingehen, verbessern können und hier ist was und hier der EBIT. Also so, da hast du irgendwie so ganz andere Erfolgsstories schon, jedenfalls die ich persönlich kenne, so aus meiner Bubble. Vielleicht hast du nochmal andere Beispiele, aber da dachte ich gerade, vielleicht ist das auch so ein Thema, dass das einfach, wird anders gelebt, es ist anders irgendwie angesehen in der Gesellschaft und dadurch wird da auch direkt mehr wieder rein investiert. I don't know.
Ja, vermutlich. Also ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Ich glaube, dass da wirklich jedes Unternehmen eben komplett unterschiedlich agiert und auch mit einer unterschiedlichen Perspektive rangeht. Ich glaube, dass viele, gerade große Unternehmen, sehr kurzfristig agieren und dadurch einfach ihre Gelder auch da wieder anders oder kurzfristiger einplanen und dadurch eben auch Sachen wegpriorisieren. Und ich glaube, also für mich, ich habe das jetzt viel beobachtet und ich glaube wirklich, dass das ganz viel auch mit einem Narrativshift zu tun hat. Also einfach, dass wir davon wegkommen müssen, immer zu sagen, das braucht man nicht. Das braucht man. Also Menschen brauchen das. Ne? Wir sind ja Menschen, wir sind ja keine Roboter. Und das wird einfach zu lange vergessen, weil wir über Jahrzehnte hinweg einfach anders gearbeitet haben und uns vieles gefallen gelassen haben. Aber weißt du, das Leben hat sich halt weiterentwickelt. Wir Menschen haben uns auch weiterentwickelt. Das Leben ist schneller geworden, es ist digitaler geworden. Wir bekommen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes schon Unterstützung von Robotern, nämlich KI oder in Form von KI. Und ich glaube, wir dürfen auch da dann langsam mal diesen Narrativshift wagen und uns trauen, mal ein bisschen in die Zukunft zu visionieren und anders zu denken. Weißt du, was ich meine? Und nicht immer total da hängen zu bleiben, wo wir vor 20 Jahren waren. Weil vor 20 Jahren, also die Zeit von damals bis heute hat sich massiv verändert. Und das dürfen wir schon anerkennen. Und da braucht es einfach andere Lösungen, meiner Meinung nach.
Ja, was ich da total spannend finde, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ist wieder das Thema Generationswechsel. Wenn wir uns angucken, wie wurden dann vielleicht die Generation vor uns, aber auch wir geprägt, Isabel, ne? Also ich glaube, wir haben schon auch nochmal eine ganz andere Prägung. Wenn ich überlege, auch bei mir in der Ausbildung, so Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so da muss man jetzt durch, ne? So wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Also so, ne, so ganz viele Sprüche ja auch. Jetzt lass uns doch aber mal überlegen, was gerade so gesellschaftlich passiert in der Erziehung. Wie erziehen wir denn unsere Kinder und was ist jetzt gerade, ich nenne es mal modern, bedürfnisorientierte Erziehung. So, ne, geht mal rein, sprecht über eure Gefühle, setzt Grenzen. Also das ganze Grenzenthema ist ja irgendwie riesengroß. So, schaut mal, was wollt ihr arbeiten? Das muss irgendwie eine Sinnhaftigkeit haben. Also alleine ja deswegen, also ich finde es so faszinierend, wie das ja alles immer miteinander zusammenhängt, mit welchen Narrativen diese Generation ja dann auf den Arbeitsmarkt kommt und was für die irgendwie ja selbstverständlich erscheint, was sie ja die ganze Zeit irgendwie mitbekommen haben, so soll ich irgendwie handeln und das ist wichtig. Und dann treten die in der Arbeitswelt ein mit ganz anderen Generationen und Narrativen, Glaubenssätzen. Das kann echt ein Clash dann sein.
Total, total. Das kann auf jeden Fall ein Clash sein. Und ich glaube, auch hier ist aber das A und O wieder einfach wirklich eine offene Kommunikation zu forcieren und auch zu fördern. Auch dafür wieder Mitarbeitende, wenn man jetzt im Unternehmenskontext bleibt, mit den nötigen Ressourcen auszustatten, dass sie in der Lage sind, diese Kommunikation auch zu führen, weißt du? Weil wir neigen, also ich glaube, ne, gerade ältere Leute, die eben eine andere Sozialisation durchgemacht haben, neigen dann irgendwie so vielleicht, ne, auch nicht pauschal gesagt, aber häufig dazu, in so hierarchische Ebenen zu gehen und zu sagen, du sagst mir gar nichts, weil du bist viel jünger, du hast keine Erfahrung und sowieso weißt du nicht, wo der, wie sagt man so schön, ich kann Sprichwörter immer nicht.
Wie der Hase läuft.
Wo der Hase langläuft, genau, dankeschön. Ich wollte gerade irgendwas mit der, wo der Bär langtanzt sagen, aber es wäre total falsch gewesen. Okay, nee, genau, genau, und die jungen Leute sind dann so gefühlt, ne, wir machen alles neu, sind total besserwisser, klug und ich weiß nicht, also stimmt ja alles beides nicht. Also es gibt ja solche und solche und ich glaube auch auf beiden Seiten gibt es eben das genaue Gegenteil. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Und ich glaube, ein Weg ist eine Kommunikation. Also, dass man wirklich auch in Teams bewusst beispielsweise auch so Mentoring-Programme einsetzt, dass man, dass man eben dort die Leute zusammensetzt und sagt, guck mal, du bist ganz jung, du bist Gen Z und du bist irgendwie eine Boomer-Generation oder noch älter. Setzt euch mal zusammen, tauscht euch mal aus. Was sind so eure Painpoints? Was sind eure Hürden? Was sind eure Stärken? Worauf legt ihr Wert? Wieso? Erklärt das mal einander, ne? Das erinnert mich gerade auch wieder an dieses Heineken, an diese Heineken Kampagne, ein Video, was im Prinzip so die Macht der Begegnung dargestellt hat. Also da wurden jetzt ein bisschen auf einer anderen Ebene, aber da wurden beispielsweise so Rassisten oder wenn du es mal im politischen Talk Republicans mit Demokraten zusammengesetzt, ne, die sich eigentlich auch von Grund auf hassen, komplett anderen Wertekompass haben. Und die wurden aber die mussten dann zum Beispiel was zusammen aufbauen. Und dann haben die sich darüber total gut verstanden. Und am Ende wurde dann aufgelöst, übrigens, der wählt Republicans, die ist Demokratin und übrigens, sie ist schwul und du hast Schwule und. Und auf einmal wurde dann gefragt, würdet ihr nochmal euch treffen und nochmal irgendwie zusammen Bier trinken? Und dann haben beide ja gesagt und haben die sich hingesetzt und gesprochen, weil die sich halt gut verstanden haben. Und weißt du, darauf will ich immer hinaus. So, ich glaube, Kommunikation kann so viel lösen, wenn wir das moderieren, wenn wir Menschen die richtigen Strategien an die Hand geben, damit sie in der Lage sind, eben solche schwierigen Konflikte auch auszutragen und die nicht einfach hinnehmen und sagen, nee, das ist einfach so, wir sind einfach unterschiedlich und deswegen funktioniert es nicht, weil es muss doch einfach beides nebeneinander herlaufen können, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt. Oder wie siehst du das?
Ja, total. Und auch da entsprechend neben der Kommunikation zu sensibilisieren und zu zeigen, ne, was haben wir eigentlich für Vorteile davon? Weil ich finde, jeweils, was ja auch die Unterschiede, wenn wir jetzt bei den Generationen bleiben, was die vielleicht für Werte vertreten, können ja beide gleichermaßen davon profitieren. Und ich verstehe manchmal gar nicht, so, was ist denn euer Thema? Also wenn wir ein Beispiel nehmen, 4-Tage-Woche, so, ne? Man will lieber eine 4-Tage-Woche arbeiten und dann heißt das irgendwie vielleicht von älteren Generationen, auch wieder sehr stereotypisch gesprochen, ach, die sind ja alle so faul, die wollen ja gar nicht mehr richtig arbeiten. Ey, to be honest, wenn ich dir sage, du kriegst weiterhin dein gleiches Gehalt, aber musst nur 4 Tage die Woche arbeiten, was ist denn jetzt so Schlechte daran? Also ich kann es nicht sehen. Was das gesamtwirtschaftlich bedeutet und ob man das wirklich so umsetzen kann, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da vielleicht nochmal so einen Blick drauf zu werfen. Ich denke aber nur erstmal so im ersten Schritt, guckt doch erstmal, warum wehrt ihr euch denn so dagegen? Ist es vielleicht, weil ihr irgendwie selber mit euch ein Thema habt und denkt so, ich habe hier auch immer hart durchgezogen, also muss die Person das auch machen und dann vielleicht nochmal die Frage stellen, aber warum denn? Können wir nicht vielleicht beide davon profitieren und das ist irgendwie was total Cooles und lasst mal schauen, wo wir Verbindung finden. Das ist es, was mir immer so wichtig ist, nicht zu schauen, wo sind denn die ganzen Unterschiede, natürlich auch, aber auch gerne schauen, wo sind denn Sachen, wo wir das gleiche Interesse haben, wo wir uns miteinander verknüpfen können, wo wir sehen können, ey, da profitieren wir, da lernen wir voneinander, weil diese Unterschiede wiederum, die schaffen es ja auch, dass wir voneinander lernen können, uns was abgucken können und daraus vielleicht nochmal ganz neue Lösungen und Wege entwickeln können. Das fehlt mir manchmal.
Total, total. Und ich finde, du hast gerade auch die 4-Tage-Woche angesprochen, ne? Oder auch genau das gleiche irgendwie KI im Recruiting oder auch Remote Work. Ich frage mich auch ganz oft in diesen Diskussionen, wieso wehren sich Menschen so stark dagegen? Und da merke ich dann auch immer, dass da so eine Barriere ist, wo die Kommunikation sehr, sehr schwierig wird, ne? Weil du also weil da ja gar kein Raum für eine Eventualität ist. Es geht ja nicht darum, wenn ich sage, ich finde 4-Tage-Woche beispielsweise gut, dann sage ich ja nicht, du musst das jetzt auch gut finden zu meinem Gegenüber, wenn mein Gegenüber das blöd findet, sondern dann würde ich mir wünschen, dass man dann trotzdem in den Austausch irgendwie gehen kann und die Person, die es doof findet, mir erklärt, wieso und ich erklären kann, wieso ich es gut finde und man vielleicht sogar Gemeinsamkeiten auf dem Weg findet. Ne? Und im Zweifel findet man die nicht und hat halt unterschiedliche Meinungen, aber ist trotzdem cool miteinander. Auch das, weil wir neigen dazu gerade in der Debattenkultur, finde ich, so krass auszuufern immer in ein, du bist nicht meiner Meinung, dann finde ich dich jetzt blöd, jetzt rede ich mit dir nicht mehr. Cut und dann geht man weiter. Und das ist echt schwierig. Also und ich glaube auch, dass das im Arbeitskontext ganz, ganz katastrophal ist, aber auch gesellschaftlich gesehen einfach ein Riesenthema ist, weil wir dadurch ja uns total spalten. Wir kommen ja da gar nicht mehr auf den grünen Zweig. Ne? Und ja, ich finde, das ist total super gesagt. Die Frage ist, gerade bei den drei Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben, was ist denn da so deiner Meinung nach eigentlich gerade Trend und Hype-Thema und was ist vielleicht auch, also oder anders, wo sollten Unternehmen bewusst investieren und wo vielleicht auch lieber nicht?
Also ich glaube, was immer total wichtig ist, ist das Thema Kommunikation und Führungskräfteentwicklung, weil die können es dann natürlich auch ins Unternehmen, also sich immer zu überlegen, wie kann ich Multiplikatoren im Unternehmen schaffen und da sich bei den Führungskräften ganz großen Mehrwert, da zu schauen, okay, was können Sie ins Unternehmen reintragen? Welche Werte brauchen wir hier eigentlich? Wie wollen wir uns positionieren? Und das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, da sollte es ganz tief reingehen. Und da nochmal zu schauen, wie kann man darüber ja mitgestalten und die Leute mitnehmen.
Und würdest du beim Thema DEIB, also für alle, die zuhören und vielleicht jetzt die Abkürzel nicht zuordnen können, das heißt also Diversity oder D steht für Diversity, E für Equity, das I für Inclusion und B für Belonging, also Vielfalt, Gerechtigkeit, Inklusion und Zugehörigkeit. So, jetzt haben wir es. Und würdest du sagen, dass das eher ein Buzzword ist oder dass das tatsächlich ein Gamechanger sein kann für Unternehmen?
Ich sehe, dass es als Buzzword genutzt wird. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass es ein Gamechanger sein kann. Also, wenn ich schaue bei Unternehmen, die vielleicht gar nicht mal viel darüber sprechen, sondern das einfach probieren umzusetzen. Und auch da ist es, glaube ich, nicht immer einfach, weil einem vielleicht auch so die Erfahrung fehlt, Informationen, Wissen fehlt einem. Aber die, die wirklich bemüht sind, in das Thema reinzuschauen, sich damit auseinandersetzen, sehe ich definitiv, dass es ein Gamechanger ist und einen Mehrwert fürs Unternehmen bringt, weil du dadurch so unterschiedliche Leute für dich begeistern kannst. Wieder auch das Thema, ne, Ideen, wenn ich auch bei uns im Team gucke, wir sind echt sehr unterschiedlich in einigen Sachen. Und aber weiterhin, wir sind noch nicht überall gut. Also da aber auch das dann immer wieder zu hinterfragen und sich auch zu challengen. Also wir sprechen auch viel von Diversity. So in unseren Unternehmen sind wir ein reines Frauenteam. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Ja. Sollten wir jetzt mal gucken. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, finde ich es gerade mal verschön, hatte ich auch noch nie. Und das ist wirklich für mich auch gerade nochmal ein anderes Arbeiten. Ja, also deswegen, ich glaube, viele benutzen es als Buzzword und als, gerade wenn wir jetzt im People-Bereich gucken, auch in Richtung Employer Branding, wir ziehen die Leute damit an. Was passiert dann aber? So, du stellst Leute unter falschen Voraussetzungen ein. Also ich hatte es auch schon bei einem Arbeitgeber, ganz viel wurde über Diversity gesprochen und das ganze Thema Frauen hoch und runter. Und dann kamen irgendwie weibliche EntwicklerInnen in die Interviews und die saßen vor reinen Männerteams. Also weißt du, schon so im Interviewprozess dachte ich so, ja, okay, fail. Gleichzeitig, wo fängt's an, wo hört's auf, wenn du wiederum jetzt was ändern möchtest und gerade aber noch keine Frauen im Team hast? Also ich beschränke es jetzt gerade mal nur auf die Dimension
Mann und Frau.
Natürlich mehr. Aber so irgendwo, irgendwie musst du ja einsetzen. Aber was bedeutet das vielleicht dann auch für die erste Person, die in Anführungszeichen erstmal anders ist? Und wie viele Personen braucht es, damit man sich dann wiederum in der Gruppe auch wohlfühlt? Also da muss man ja überall immer mit reingucken und das finde ich auch transparent machen und überlegen, okay, langfristig, was heißt denn das? Ist das jetzt hier, wenn wir jetzt von einem Team sprechen, 10 Leute, eine Frau, die wir reinholen, top, super. Ich meine, ich habe mal gehört vom Verhältnis her, wenn du 10 Leute hast, brauchst du irgendwie 3 in der Gruppe, die nochmal anders sind, damit da wieder so ein Zugehörigkeitsgefühl entsteht und auch eine Änderung stattfinden kann. Also auch da wirklich zu schauen, was brauchen wir denn noch an Schritt 2, 3 und 4, um da mal tiefer reinzugehen und dann festzustellen, ah, weil manchmal hört man schon nach Schritt 1 auf und sagt, ach, hat ja alles gar nichts gebracht, ist ja blöd, brauchen wir nicht weitermachen. Ja, okay, also vielleicht hätten wir noch zwei, drei Schritte mehr machen müssen, um das wirklich zu eruieren zu können.
Ja, aber da fand ich ganz schön, deinen Impuls, so Transparenz zu schaffen, auch wieder in die Kommunikation vielleicht zu gehen, ne? Weil auch da sind Menschen ja unterschiedlich. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Menschen gibt, die, oder beispielsweise jetzt, um in deinem Beispiel zu bleiben, dass die Frau vielleicht auch, der das total egal gewesen wäre, ob sie in ein reines Männerteam geht, ne? So, und das muss man halt einfach erfragen. Also man kann ja auch in so einem Gespräch dann sagen, hey, und by the way, wir finden, du bist die geeignete Kandidatin, du wärst aber die einzige Frau, wäre das erstmal ein Problem für dich? Wir würden, ne, dann in Zukunft vielleicht auch weitere suchen oder so, wie auch immer. Also ich meine, da kann man ja auch ins Gespräch gehen und das irgendwie eruieren. Und ich glaube, das ist auch da wieder der Weg, ne? Also gar nicht immer davon auszugehen, man wüsste alles und pauschal ist es immer so oder so, sondern es gibt immer mehrere Optionen. Und die sollte man einfach durchs Fragen und wirklich auch aktives Zuhören herausfinden, vielleicht.
Ja, also gerade das Thema Transparenz. Also das ist ganz oft mein Eindruck, dass Unternehmen sich das gar nicht trauen, so richtig transparent zu sein. In Teilen kann ich es auch verstehen, weil man sich damit natürlich auch ein Stück weit angreifbar macht, verletzlich. Also im Unternehmen natürlich, okay, wie kann ein Unternehmen verletzlich sein? Aber ich glaube, die ZuhörerInnen wissen, wie ich das meine. Also da wirklich zu schauen, was kann ich denn transparent machen und dazu stehen und sagen so, ja, das ist vielleicht auch gerade alles noch nicht perfekt, aber wir wollen ja daran arbeiten und unterstützt uns doch dabei, wenn ihr irgendwie was seht. Also wir wollen es besser machen und gleichzeitig aber auch zu verstehen, das ist unsere Aufgabe und ich muss dann auch mal Geld an die Hand nehmen. Also es kann mir hier nicht irgendwie alles kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ja. Da hat auch oder muss jeder für sich, glaube ich, herausfinden, was will ich da irgendwie zu der Gesellschaft dazu beitragen, so welche Mehrwerte, was will ich da, also will ich einfach nur wirtschaften und Geld umsetzen oder will ich da auch irgendeinen sozialen Beitrag leisten? Ich glaube, das ist ja auch eine Frage, die man sich da einmal stellen muss. Und dann gibt es auch Unternehmen, die einfach sagen, nee, wollen sie nicht. Und dann ist das auch so, dann liegt das auch nicht in unserer Macht, das zu ändern, leider. Wie erfolgreich sie denn zukünftig sein werden, sei dahingestellt, kann ich werden wir sehen.
Ja, voll. Es ist so, ne? Also das schlägt leider wieder in die Kerbe, dass wir eben Menschen nicht verändern können, die eine bestimmte Sichtweise haben. Und trotzdem würde ich aber, also auf jeden Fall in den Momenten, ne, wenn Unternehmen so sind, schon nochmal sagen, ja, aber schaut euch doch wirklich mal die Gegebenheiten einfach an, ne? Was sind so die dringenden Krisen, die wir zu bewältigen haben in Zukunft? Sind es einfach nur Fake News oder sind es Fakten? Und das meiste davon sind einfach Fakten. Und da muss man ja schon sich dann selber auch ein Stück weit drehen und wenden, damit man da irgendwo noch einen Platz findet, ne? Also es geht ja gar nicht anders, aber gut, da bin ich bei dir. Gina, wir sind jetzt fast am Ende. Ich würde dir gerne noch so zwei Fragen vielleicht stellen.
Ja.
Und zwar, gibt es denn seit deiner Tätigkeit, ne, so im HR-Recruiting, du bist da schon sehr lange, gibt es da irgendeine Überzeugung, von der du dich lösen musstest, weil dir die Realität oder weil dich die Realität eines Besseren belehrt hast oder du gemerkt hast einfach im Business, Mist, so komme ich hier nicht weiter. Gibt es da irgendetwas?
Boah, das ist eine gute Frage. Wovon musste ich mich lösen? Ich glaube, es allen recht zu machen. Also auch wenn ich im Bereich Diversity reinschaue, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, immer tiefer, ist es teilweise so, wenn du es jetzt mal überspitzt gesagt der einen Gruppe recht machen möchtest, schließt du gefühlt damit die andere Gruppe aus. Also wenn ich es an einem Beispiel ganz konkret machen kann, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es war mein Eindruck, wenn ich einen Büroraum für jemanden so gestalten möchte, dass wenn er blind ist, da gut durchkommen kann und bestimmte Markierungen hat, um da so sich lang zu fühlen, ist das für die Person super. Stelle ich jetzt jemanden ein, vielleicht der in einem Rollstuhl sitzt, könnten das wieder Barrieren sein, die ich aufgebaut habe, weil er da nicht mit dem Rollstuhl gut durchkommt.
Yeah.
So, also dieses alles auf einmal, davon musste ich mich, glaube ich, lösen, das so wirklich für jeden toll und super zu machen, sondern mal zu schauen, worauf kann ich mich denn fokussieren, was ist gerade gut und richtig und auch wieder in Einklang zu bringen mit dem Unternehmenskontext, dass das natürlich ja auch weiterhin ein wirtschaftliches Unternehmen ist und wie kann man das irgendwie gut übereinander bringen und trotzdem seinen Werten irgendwie treu bleiben.
Ja, ein sehr gutes Beispiel.
Das ist es für mich.
Dankeschön. Und sag mal, wie würde sich denn die Welt deiner Meinung nach verändern, wenn wir Empathie über Erfolg stellen würden?
Empathie über Erfolg. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir würden ganz anders unsere Leben leben. Also ich habe das Gefühl, also es ist direkt so mein Gedanke, so das ganze Thema Reichtum und Geld würde in den Hintergrund rutschen und irgendwie Also ich habe gerade so ein Bild von Hippies vor Augen, weißt du, so alle sind irgendwie glücklich, tanzen und feiern miteinander, ja, ja. Genießen das Leben. Gleichzeitig stelle ich mir die Frage, okay, wie ist das wirtschaftlich und wie schafft man es weiterhin, seine Rechnung zu bezahlen? Ich glaube nicht, dass das eine oder das andere ausschließt, aber das kommt direkt bei mir so wahrscheinlich auch irgendwie ein Glaubenssatz, der da hochkommt. Aber ich stelle mir das irgendwie so vor und würde gar nicht ausschließen, dass nur wenn man mehr Empathie hat, dass man nicht weniger erfolgreich ist. Ich glaube, man würde dadurch Erfolge anfangen, anders zu definieren. Also ich glaube, man würde einfach nochmal für sich mehr hinterfragen, was bedeutet dann persönlich, erfolgreich zu sein und ist vielleicht nicht mehr so getrieben von extern und was einem immer so vorgelebt wird, so das musst du erreichen, bis du 30 bist, hier, ne? 30 under 30, 40 under 30. Und man denkt sich immer nur, oh, bin ich auf keiner Liste mit dabei? Habe ich nicht geschafft, habe ich nicht erreicht. So, okay, was geht? Genau. Was schaffe ich überhaupt?
Ja, ja.
Und wenn sich das auf einmal ändert und man so mit einer Empathie erfolgreich ist, ja, ich glaube, das könnte auch echt so einen Seelenfrieden vielleicht für einige mit sich bringen.
Ja. Das ist ein voll, ich liebe alle deine Gedanken, die du gerade dazu geteilt hast, weil das ist so krass, genau das ist es nämlich, ne, so Seelenfrieden und also auch da, ne, streiten sich die Geister oder wie sagt man das so schön, aber ist das nicht das, was alle Menschen eigentlich am Ende des Tages wollen? Wir wollen ja irgendwie Seelenfrieden haben, ne, und nicht zugrunde ja. gehen an unserer eigenen Performance, Leistungsbereitschaft, I don't know. Was ich spannend finde, ist, dass du tatsächlich im ersten Moment, ne, hast du Erfolg genau nämlich mit Reichtum und Geld definiert und im zweiten Moment hast du gesagt, naja, eigentlich müsste man ja erstmal für sich selber definieren, was bedeutet Erfolg überhaupt für einen? Und genau das ist der ja. Punkt, aber spannend ist nämlich, und das fällt mir halt immer wieder auf, dass gerade in Leistungsgesellschaften es immer um Reichtum, ne, so Machterhalt, ja. Titel geht und eben die Menschen das nicht selber einordnen für sich und so. Und ich war auch jahrelang in diesem Rat, so dass ich immer so dachte, oh, ich will das auch, ich will Geschäftsführerin werden und viel Kohle haben und diesen Titel haben und ich weiß nicht was, bis ich irgendwann so aufgewacht und da so, nee, Moment mal, ich will das gar nicht. Ich will was ganz anderes machen, so, ne? Und das ist ja dieses Reflexion, ne? Menschen, haltet mal kurz inne und fragt doch mal, ob das für euch, für die Menschen, die ihr seid, auch das Richtige ist. Und ja, das finde ich spannend. Du hast es gerade so in zwei Sätzen irgendwie alles analysiert und aufgemacht und finde es total cool, weil ja, im Endeffekt geht es darum, stellt euch selber mal die Frage, was bedeutet Erfolg für euch eigentlich?
Ja. Ja, eine total schöne Frage. Ja. Also, finde ich super. Danke.
Mega cool. Okay, Gina, wir sind am Ende. Es war mir ein Riesenfest. Ich fand das total schön, wirklich mit dir mal die ganzen HR-Abläufe und auch das Thema DEIB in dem Kontext näher zu beleuchten, aus deiner Perspektive zu sehen, jemanden, der ja jahrelange Erfahrung in dem Bereich hat und finde es spannend, da neue Insights bekommen zu haben. Vielen lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Das hat mich sehr gefreut.
Danke, dass ich heute dabei sein durfte und ich freue mich schon auf unsere nächsten Gespräche.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.